Mein Name ist Katrin Imbery. Ich bin Redakteurin bei Kleinstkinder in Kita und Tagespflege und ich begrüße heute Theresa Lill von der Quick Online Akademie zum neuen Kleinstkinder-Podcast. Hallo, liebe Theresa.
Hallo.
Vielleicht kurz vorweg, da unsere Redaktion und Quick eng zusammenarbeiten, kennen wir uns schon eine Weile und duzen uns deswegen auch. Magst du dich und eure Akademie vielleicht kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Also, ich bin Theresa Lill und bin Mitgründerin bei der Quick Online Akademie und dort auch für den Bereich Pädagogik und Didaktik verantwortlich. Bei der Quick Online Akademie haben wir im Fokus, dass wir möglichst niederschwellig Wissen in die Breite im frühkindlichen Bereich bringen. Das heißt, wir haben verschiedenste Angebote über unsere Online-Kurse, sind aber auch zum Beispiel Veranstalter des Kita-Online-Kongresses und arbeiten da auch gerne mit unterschiedlichsten ExpertInnen zusammen, da wir die Meinung vertreten, wir können nur gemeinsam eine Veränderung in das Feld bringen und schauen da eben, dass wir möglichst viele Menschen zusammenbringen, um Wissen in die frühpädagogische Praxis zu bringen. Und ich selbst bin auch Pädagogin, ich habe Pädagogik studiert und habe Schwerpunkte auf Beobachtung, Dokumentation und inklusive Bildung, aber eben auch auf die frühkindliche Bildung im U3-Bereich. Um aber da den Fokus zu haben, hatten wir auch, vielleicht das noch dazu in unserem Artikel, den wir geschrieben haben, uns auch nochmal neben der Marion Leopold, die auch bei der Quick Online Akademie ist, die Carola Rittner mit dazu geholt, die wirklich ganz intensiv aus der Praxis im U3-Bereich kommt, selbst schon 2 Krippen geleitet hat, jetzt in der Qualitätsentwicklung unterwegs ist, um da auch nochmal wirklich diesen Blick mit hineinzubekommen.
Vielen Dank, Theresa. Du hast es angesprochen. Es geht um das neue Titelthema in der aktuellen Kleinstkinderausgabe. Das hast du zusammen mit Marion Leopold und Carola Rittner verfasst. Und über dieses möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Euer Text trägt die Überschrift »Gute Arbeit unter schwierigen Bedingungen«. Kurz zum Hintergrund. Dem hohen Anspruch an gute frühpädagogische Qualität stehen immer mehr die prekären Arbeitsbedingungen gegenüber. Im Klartext heißt es, dass es Fachkräften immer schwerer fällt, wegen des Personalmangels Kleinkinder entwicklungsgerecht zu begleiten. In eurem Artikel beschreibt ihr nun, warum es einerseits so wichtig ist, die Zustände natürlich immer wieder laut und deutlich und kontinuierlich anzuprangern und andererseits aber auch jetzt und allen Widerständen zum Trotz die pädagogische Qualität nicht einbrechen zu lassen, da ihr da echte Entwicklungsrisiken für die Kinder fürchtet. Wo genau siehst du die Gefahren, wenn die pädagogische Entwicklungsbegleitung immer mehr in den Hintergrund und die Betreuung und Beaufsichtigung der Kinder immer mehr in den Vordergrund rückt?
Naja, Kinder lernen in der Krippe ja grundlegende Fähigkeiten, also wie Sprache, motorische Kompetenzen oder auch soziale Kompetenzen. Und unser Auftrag ist es, genau diese Entwicklung zu begleiten. Und wenn jetzt die pädagogische Qualität sinkt, bedeutet das eben, dass genau diese Lernprozesse von uns Fachkräften weniger begleitet werden und dadurch dann gegebenenfalls beeinträchtigt werden. Und das kann natürlich dann langfristige Auswirkungen haben auf die kognitive, die emotionale oder auch die soziale Entwicklung der Kinder. Und je nachdem, das sind natürlich die Kinder auch ganz unterschiedlich aufgestellt, auch aufgrund ihrer Individualität oder auch den Dingen, die zu Hause passieren, aufgefangen werden können oder eben gerade nicht passieren, kann das deren späteres Leben dann doch erheblich beeinflussen, wenn eben diese grundlegenden Fähigkeiten nicht ausgebildet werden. Gleichzeitig, und das spielt ja eigentlich zusammen, wenn die pädagogische Qualität nachlässt, dann können eben auch die Bedürfnisse der Kinder unzureichend erfüllt werden. Und so eine Vernachlässigung der Bedürfnisse, die geht dann wiederum auf das Wohlbefinden insgesamt, wenn die Kinder nicht genügend Aufmerksamkeit zum Beispiel bekommen, zu wenig Fürsorge da ist oder auch Anleitung in der einen oder anderen Sache. Die Kinder sind ja in dem Alter, brauchen ja uns Erwachsene als Sicherheitsbasis, als Unterstützung im Alltag, um sich eben sicher zu fühlen, um sich dann auch frei entwickeln zu können. Und wenn das fehlt, dann wirkt sich das natürlich auf das Wohlbefinden der Kinder insgesamt aus. Mhm. Und ich glaube, abrunden dazu, das hat neulich in einem Vortrag auch Hanna Vassiliadis so schön gesagt, Die Kinder haben keine Zeit zu warten, bis sich die Strukturen und Gegebenheiten ändern. Die Kinder haben jetzt ihre Kindheit und wir müssen dafür sorgen, dass wir sie jetzt unterstützen können. Deswegen auch immer dieses neben all dem, dass klar ist, dass sich Dinge verändern müssen und wir auch wissen, dass das Zeit brauchen wird, bis sich große Strukturen verändern, müssen wir bedenken, dass wir die Kinder, die jetzt gerade Kind sind, nicht verlieren und sagen, dann sei in 3 Jahren nochmal Kind, wenn sich etwas verändert hat und ich begleite dich gut. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, viele gute Gründe auf jeden Fall. Aber wo siehst du denn die Spielräume für Kita-Teams, die es ihnen ermöglichen, auch unter diesen Bedingungen momentan hochwertige Arbeit zu leisten, also den Kindern unter anderem Bindung, Autonomie und Partizipation zu ermöglichen?
Ich würde mich da, glaube ich, auf 3 wesentliche Punkte fokussieren, die wahrscheinlich übergreifend in allen U3-Einrichtungen möglich sind, würde ich jetzt zumindest behaupten, die These in den Raum stellen. Das erste wird nicht sonderlich überraschend sein. Eine wesentliche Säule der Qualität sind natürlich die pädagogischen Fachkräfte selbst und deren Haltung. Also wie gehe ich in die Beziehung mit den Kindern? Wie gehe ich jeden Tag in die pädagogische Arbeit? Wie präsent bin ich? Und ein Beispiel, das gerade auch schon kurz angerissen ist, da dann zum Beispiel das Thema Partizipation. Denn selbst bei begrenztem Personal kann ich als pädagogische Fachkraft Räume schaffen, in denen die Kinder gehört werden und auch in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Und das bedeutet nicht immer gleich das riesengroße Fass aufzumachen und ganz viele Strukturen und partizipative Momente. Ich glaube, den ersten Personen kommt immer so etwas wie Abstimmungsprozesse, Kinderkonferenzen, was sowieso im U3-Bereich sehr, sehr schwierig ist, in den Sinn, wenn Sie das Stichwort Partizipation hören. Partizipation bedeutet aber auch, einfach gezielt darauf, auf die Zeichen der Kinder zu achten. Wo sehe ich Widerstände? Wo sehe ich bei den Kindern Interesse an bestimmten Dingen? Und darauf einzugehen, um einfach dort den Kindern auch Raum für ihre Interessen und Bedürfnisse zu lassen. Ein zweiter Aspekt, den ich in den Vordergrund stellen möchte, und auch das ist immer möglich, ist die Reflexion der Stressmomente im Alltag. Also gerade solche Momente wie Essen, Schlafen, Umziehsituation in der Garderobe, der Morgenkreis. Ich glaube, das sind so die Klassiker, die einem einfallen, wenn man an Alltagsmomente und Stressmomente denkt. Und die können ja auch durchaus stressig sein, wenn sie nicht gut organisiert sind. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, immer wieder den pädagogischen Alltag zu reflektieren und auch anzupassen. Und gerade in stressigen Zeiten, also eigentlich ist das Credo immer das, genau dann, wenn ich sage, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, mich im Team zusammenzusetzen und die Zeit zu nehmen, Dinge zu reflektieren und Strukturen zu ändern, genau das ist eigentlich der Moment, wo es unbedingt passieren muss, weil sonst kommt man aus diesem Teufelskreis nicht raus. Das ist, wenn man immer sagt, ja, aber ich habe keine Zeit dazu und man hetzt immer nur hinterher, dann wird man nie sozusagen die Abzweigung finden und immer nur im Kreis bleiben. Das heißt, das ist eigentlich so ein kleines, ja, so ein Merksatz, den man sich mitnehmen kann. Genau dann, wenn man glaubt, man hat keine Zeit, muss man sich die Zeit nehmen. Und eben auch wirklich fest mit einplanen. Der regelmäßige Austausch ist genauso wichtig, wie zum Beispiel die Kinder zu begleiten, weil es kann nicht funktionieren, wenn wir nicht im Team zusammenarbeiten. Und so ein letzter Aspekt vielleicht, der hängt auch mit den ganzen Aspekten zusammen, bezieht sich aber noch mal stärker auf die Kinder, ist die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen in den Fokus zu stellen. Einerseits hatten wir es ja gerade schon, die sind gerade bei den ganz jungen Kindern einfach unglaublich wichtig. Aber wir können auch unseren Alltag ein bisschen entspannen, wenn die, vielleicht platt gesagt, die Kinder entspannter sind. Das heißt, wenn es weniger Konfliktsituationen gibt, weniger, ich kann jetzt Anführungszeichen nicht zeigen, ich nenne sie weniger Knallmomente. Und das kann durch ganz gezielte Aktivitäten im Alltag gestärkt werden. Banal ist das Gespräch mit den Kindern, also wirklich zu versuchen, Momente im Alltag zu finden, wo man mit den Kindern ins Gespräch geht, ganz allgemein, weil dann die Kinder wissen, da ist eine Person, die für mich da ist. Aber auch, wenn zum Beispiel mit dem Portfolio gearbeitet wird, da bewusst auf Erfolgsmomente, auf Hürden sozusagen mit den Kindern ins Gespräch gehen. Oder auch Entspannungsübungen. Das kann man auch schon mit ganz kleinen, jungen Kindern machen, dass man, sei es Kinder-Yoga, Atemübungen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze, die in den Alltag einbindet, weil sie den Moment an sich entspannter machen, aber auch die Kinder dadurch schon die ein oder andere Möglichkeit mitbekommen, sich selbst oder ihre Gefühle zu regulieren und natürlich insgesamt das Thema Gefühle zum Thema zu machen, damit die Kinder dafür Worte finden, ist etwas, was sowieso super wichtig ist, kann aber auch insgesamt helfen, den Alltag zu entspannen.
Das Gefühl, den Kindern im Alltag nicht mehr gerecht werden zu können unter den aktuellen Bedingungen, kann Fachkräfte ja auch sehr stressen und sie in ihrer Arbeit blockieren. Wie können sie dann in solchen Momenten trotzdem handlungsfähig bleiben und eventuell ihr subjektives Empfinden, dass es den Kindern in der Kita nicht gut geht, irgendwie auf eine Weise objektivieren? Gibt es da Techniken?
Ich würde sagen, ja. Also zunächst ist es natürlich durchaus herausfordernd, mit diesem Gefühl umzugehen. Und ich glaube, das ist auch menschlich, dass man das hat. Und ich glaube auch, man müsste sich an der einen oder anderen Ecke Gedanken machen, wenn man nie dieses Gefühl in Stressmomenten oder in herausfordernden Zeiten hat. Denn das bedeutet ja, dass man sich auch noch Gedanken darum macht, was sozusagen man leisten kann, was wichtig ist und immer wieder darüber nachzudenken. Aber natürlich schränkt dieses Gefühl einen ein, wenn man das Gefühl hat, oh, ich schaffe nichts, ich werde den Kindern nicht gerecht, dann beschäftige ich mich auch ganz viel mit dem Gefühl und das blockiert mich. Und darum vertreten wir die Meinung, dass man sich zuallererst eigentlich immer kritisch fragen muss, was heißt es denn, den Kindern gerecht zu werden? Also habe ich wirklich das Gefühl, dass die Bedarfe, Bedürfnisse oder ich nenne es mal Ansprüche der Kinder nicht erfüllt werden oder sind es meine eigenen Erwartungen? Also wem werde ich nicht gerecht? Werde ich meinen Erwartungen nicht gerecht oder werde ich den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht? Das heißt, es geht also ganz stark darum, erstmal zu reflektieren, welche Erwartungen es sind, woher die kommen und was es bedeutet, wirklich Kindern gerecht zu werden. Und am Ende des Tages ist es bei den Kindern meistens so, die Kinder brauchen jemanden, der da ist und sie sieht, ob Angebot XYZ nicht stattfindet oder natürlich vielleicht mein Anspruch, den ich hätte an qualitativ hochwertige Arbeit gerade nicht erfüllt wird, ist nicht unbedingt das Gleiche, den Kindern nicht in ihren Grundbedürfnissen gerecht zu werden. Dass das kein Dauerzustand sein soll, ich glaube, das hattest du ja zum Glück auch schon bei der Einleitung gesagt, das ist natürlich unglaublich wichtig. Bei allem, was wir darüber sprechen, geht es darum, wie können wir gerade mit der Situation umgehen und nicht, naja, lässt sich ja lösen, ohne dass sich etwas ändert, wenn wir einfach nur die andere Haltung einnehmen. Es hilft da natürlich auch, mit KollegInnen in den Austausch zu gehen. Welches Empfinden hat die Kollegin? Vielleicht sagt die auch, ja, wir werden den Kindern absolut nicht gerecht. Und man stellt fest, ja, aber wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Und ich kann sozusagen das Gefühl meiner Kollegin abschwächen. Sie kann mich unterstützen, damit wir sehen, Mensch, da passiert aber doch auch ganz viel Gutes. Und dann sind es eben diese realistischen Erwartungen an sich selbst zu setzen, dass man eher eine Haltung einnimmt und sagt, es war ein guter Tag, wenn ich zum Beispiel es geschafft habe, jedem Kind ein Lächeln zu schenken. So mal Dinge, die man sich aufschreiben kann. Und so vielleicht als ganz praktische Methode, die kennt bestimmt die eine oder andere Person auch schon oder hat schon mal davon gehört, das ist so diese Steinchen-Methode, dass man sich so kleine, so bei uns nennt man die Muggelsteine. Ich weiß nicht, ob man die in ganz Deutschland so nennt.
Doch, den kenne ich auch.
Genau, diese kleinen Glassteinchen oder ähnliches so in eine Hosentasche steckt und immer, wenn es einen guten Moment gab, in die andere Hosentasche steckt. Sozusagen, dass man so gleich eine Aktion hat, die aber jetzt nicht unglaublich aufwendig ist, die das damit verbindet und am Ende des Tages so ein bisschen schaut, wo habe ich denn eigentlich wie viele Momente gehabt. Genau, also das ist so eine Methode, die habe ich über Anja Kanzler kennengelernt, finde ich eigentlich eine total schöne Idee. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ansätze. Also wirklich sich auch Dinge zu visualisieren. Es gibt Menschen, die schreiben am Tag, am Ende des Tages auf, was gut war. Ich glaube, man muss da eben sich auch eine Methode suchen, die eigentlich noch mehr stresst und viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das kann natürlich total helfen, so mal einen Perspektivwechsel einzunehmen.
Ja, schöne Impulse. Auf jeden Fall. Ihr ermutigt die Kitas auch zum Mut zur Lücke, weil ihr einfach auch quasi entlastend sagt, klar können die Kitas unter diesen Bedingungen momentan nicht alles auffangen. Also das heißt, dass sie sich auf das konzentrieren sollten, was im U3-Alltag wirklich wichtig ist. Davon hast du ja schon einiges genannt. Und dazu gehört aber zwangsläufig auch, das zu identifizieren, was unter schwierigen Bedingungen auch mal hinten runterfallen kann. was ist wichtig, was nicht?
Also an vorderster Stelle steht das Wohlbefinden der Kinder. Wohlbefinden, da spielt ja viel mit rein, eben auch, dass die Kinder, der Kinderschutz sozusagen gewahrt ist, dass die Kinder ihre Rechte, zu ihren Rechten kommen, teilhaben dürfen und einfach selbst aktiv sein können. Kinder in Kinderkrippen brauchen dafür vor allem zwei Dinge, Sicherheit und Geborgenheit und verlässliche Beziehungen. Denn die Beziehungen sind eigentlich so der Ankerpunkt für alles, weil erst wenn ein Kind sich sicher fühlt, dann kann es auch lernen, dann kann alles weitere Lernen erst stattfinden. Das heißt, wenn wir das nicht geschafft haben, brauchen wir die anderen Dinge eigentlich jetzt komplett überspitzt formuliert gar nicht machen, weil ein Kind nicht frei lernen kann, wenn es sich nicht sicher fühlt. Da hat das Kind dann erstmal ganz andere Themen. Das heißt, an vorderster Stelle steht dem Kind, Beziehungen anzubieten und diese auch aufrechtzuerhalten. Der sichere Rahmen kann neben den Beziehungen, die wir anbieten, aber auch durch wichtige Ankerpunkte im Tagesablauf gesetzt werden, wie das Mittagessen oder Ruhezeiten. Das heißt, wir plädieren auch dafür, dass man bei all den Notlösungen, die man oft im Alltag machen muss, und da bleibt einem auch häufig gar nichts anderes übrig, versucht, wichtige Ankerpunkte nicht zu stark zu variieren, denn auch die geben den Kindern Sicherheit und einen Rahmen. Und wenn sich das ganz oft verändert, dann verlieren wir sozusagen einen Ankerpunkt. Und dann ist es im Prinzip auch nochmal hilfreich, die frühkindliche Bildungstheorie heranzuziehen. Ich habe es gerade schon gesagt, Kinder lernen dann, wenn sie sich sicher fühlen. Kinder lernen dann, wenn sie sich ihre Interessen verfolgen können. Das heißt, wir müssen gar nicht ganz viele Angebote machen. Wir müssen eigentlich nur, in vielen Anführungszeichen, Räume schaffen, in denen die Kinder ihren Interessen nachgehen können. Dann lernen sie unglaublich viel und auch eigentlich viele wichtige Sachen, die sie für ihre Leben, für die grundlegenden Kompetenzen brauchen, wenn wir sie auch noch begleiten. Und daraus ergibt sich eben dann auch, was unter schwierigen Bedingungen zeitweise mal hinten runterfallen kann. Ich habe es gerade schon genannt, Angebote oder auch Projekte, Ausflüge, Feste, lauter Dinge, die Organisationsaufwand mit sich bringen. Das heißt, die kann man einfach zeitweise mal ausfallen lassen und sich auf den Kern fokussieren. Aber auch administrative Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel eine ausführliche Entwicklungsdokumentation, kann auch mal etwas kürzer getreten oder kürzer gehalten werden. Und wichtig ist, mir ist das an der Stelle nochmal besonders wichtig zu betonen, es geht hier um ein Zeitweise. Denn Dinge wie jetzt Ausflüge oder auch Feste sind natürlich total prägend für ein Kita-Leben und auch für die Zusammenarbeit mit Familien zum Beispiel. Und auch die emotionale Verbundenheit vielleicht mit der Kita und auch das Teamgefüge, also die haben schon ihre Berechtigung. Und Dinge wie natürlich die Entwicklungsdokumentation sind auch wichtig, um Kinder professionell begleiten zu können. Aber als Notlösung kann das durchaus mal hinten runterfallen. Und vielleicht da auch noch so abrundend dazu, man sagt ja immer so schön, in jeder Herausforderung steckt auch eine Chance. Und das sehe ich hier auch, denn es lohnt sich ja durchaus mal, die ein oder andere Sache, die man so im pädagogischen Alltag macht, in Frage zu stellen, ob es die denn wirklich braucht oder ob es die Ressourcen und den Aufwand rechtfertigt, die man dafür braucht. Und ich schmeiße einfach mal zwei Stichwörter in den Raum, Muttertagsgeschenke und Laternenbasteln.
Verstehe, alles klar. Ja, Theresa, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Fachkräfte den Kindern gerecht werden können. Aber ich möchte jetzt zum Schluss die nicht minder wichtige Frage stellen. Ein paar Punkte hast du da jetzt in deinen Antworten schon anklingen lassen. Wie können Fachkräfte in der momentanen Situation vor allem auch sich selbst gerecht werden? Was ja nicht zuletzt auch wieder den Kindern zugutekommt, wenn die Fachkräfte nicht völlig auf dem Zahnfleisch laufen. Oder wie eben, was man gerade viel beobachten kann, einfach ihre Stelle kündigen, weil sie nicht mehr können.
Ja, total. Das würde ich auch direkt aufgreifen, denn nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich auch für andere, in dem Fall für die Kinder, wirklich gut da sein. Also das ist, wir haben ja immer die Tendenzen als pädagogische Fachkräfte, uns so ganz an letzte Stelle zu stellen. Und das, glaube ich, muss ich erstmal eben auch da die Haltung drehen, dass ich mich selbst eigentlich an vorderste Stelle stellen muss. Denn nur dann kann ich alles andere auch gut machen. Und um den Bogen zu spannen, auch den Ansprüchen, die ich vielleicht habe, gerecht werden. Das schaffe ich nicht auf die Dauer, wenn ich selbst mich immer nur nach hinten stelle. Und deswegen ist so dieses Stichwort Selbstfürsorge natürlich total wichtig. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, das würde zu weit führen. Vor allem hat ja jede Person andere Strategien, um den Akku aufzuladen. Manche Menschen brauchen unglaublich viele Menschen um sich herum und andere sagen, um Gottes Willen gar nicht, ich brauche so viel Ruhe wie nur möglich. Was ich ein ganz schönes und wichtiges Wort finde, ist, dass zur Selbstfürsorge auch Selbstmitgefühl zählt. Also nicht zu verwechseln mit Selbstmitleid. Mhm. Aber ich finde, Mitgefühl mit sich selbst zu haben, also auch es mal in Ordnung zu finden, dass man kaputt ist, dass man vielleicht nicht mehr kann und sagt, hey, du brauchst da mal eine Pause. Also all das, was man eigentlich vielleicht zu Freunden sagen würde, zu Kolleginnen, das auch dieses Mitgefühl auch mit sich selbst zu haben. Unterstützung zu suchen natürlich, in welcher Form auch immer, sei es im privaten Umfeld oder im Arbeitsumfeld. Also gerade auch, wenn man sagt, was haben wir denn vielleicht für Möglichkeiten, bei uns in der Kita auch nochmal Unterstützung heranzuholen. Und da vielleicht noch abschließend auch dieses Thema Grenzen zu setzen. Also auch wenn wir als Fachkräfte, ich spreche so verallgemeinert, aber ich glaube, es trifft einfach auf die meisten zu, eine unglaubliche soziale Ader haben, auch vielleicht so ein bisschen dieses Helfersyndrom, dass wir immer alles auffangen möchten, dass wir versuchen, es doch irgendwie zu schaffen, weil, und das ist ja auch total lobenswert, wir auch sagen, Mensch, die Kinder können ja nichts dafür, dass vieles schief läuft und wir wollen für die Kinder da sein. Aber wenn wir halt nie Nein sagen, dann hat das Außen die Annahme, dass es ja schon irgendwie funktioniert scheinbar. Das heißt, wenn nicht irgendwann mal wirklich Grenzen gesetzt werden, sagen wir, hier müssen wir jetzt die Kita schließen, weil wir die Gruppe nicht mehr aufrechterhalten können oder wir müssen jetzt einfach die Öffnungszeiten einkürzen, auch wenn wir wissen, es ist für die eine oder andere Familie echt jetzt eine riesen Herausforderung und echt nicht gut. Wenn wir immer irgendwie alles möglich machen, dann ist natürlich auch der Anreiz von außen nicht so sonderlich groß, da etwas zu tun, damit sich die Dinge ändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auf der einen Seite versuchen müssen, für die Kinder eine möglichst gute Umgebung trotzdem irgendwie zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch eben laut werden, klar benennen, was nicht funktioniert und aber dann auch die Konsequenz ziehen und nicht sagen, das funktioniert nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem mal noch so weiter. Ja. Sondern auch an der einen oder anderen Stelle wirklich zu sagen, nee, und hier ist jetzt auch ein Punkt gesetzt, hier kann ich das nicht mehr verantworten, mir und den Kindern gegenüber, um das auch deutlich zu machen.
Ja, das finde ich super, dass du das zum Abschluss jetzt nochmal sagst, weil es ja nicht darum gehen soll, noch mehr Ansprüche auf Fachkräfte zu projizieren, macht gute Arbeit trotz allem. Ja, das ist wichtig, aber eben werdet laut. Gleichzeitig unbedingt für euch und für die Kinder. Ja. Theresa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine echt sehr spannenden Ausführungen.
Danke fürs Einladen.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.